Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Heute mit Ingo Schnieder, Alexandra Kämmerer und Daniel Niemann.
Hallo und herzlich willkommen. Du hörst den Beeple Talk, Folge 219. Beeple ist ein Netzwerk aus deutschsprachigen Bloggern zum Thema Brettspiele. Und der Beeple Talk ist eins der gemeinsamen Projekte. Und da haben wir uns heute zu dritt zusammengefunden, um für den Januar die heutige Folge aufzunehmen. Wir, das sind in dem Fall einmal der Brettspielhamster Alex.
Hallihallo.
Und der Daniel vom Podcast The Spielträumers.
Guten Morgen.
Zu dem ich dann auch gehöre, ich bin Ingo. Genau, das Thema beim Beeple Talk ist ja immer variierend. Wir gucken, was uns inspiriert, was uns anspringt oder was wir so kurzfristig auf die Beine stellen können, was in diesem Fall der Fall gewesen ist. Und damit haben wir überlegt, ein altes Format aus unserem Podcast zu reaktivieren, was wir schon ganz lange nicht mehr selber gemacht haben, hieß bei uns auf dem Spielträumers-Podcast das Podcastchen und hatte die Bezeichnung der Impulstalk. Der Impulstalk bedeutet, wir drei haben uns hier zusammengesetzt und hatten relativ wenig Vorbereitung, weil wir mussten uns einen Impuls, eine Frage, ein Statement überlegen, was wir hier einwerfen und was wir dann für eine Weile miteinander zu dritt diskutieren, wobei die beiden anderen erstmal sehr spontan gucken müssen, ja, was regt das gerade bei mir an, welchen Gedanken habe ich dazu? Ja, die beiden anderen wissen, wie gesagt, jeweils noch nicht, was auf sie zukommt, zumindest zwei der Fragen kennen sie noch nicht. Alex, wir haben im Vorgespräch schon gesagt, auch wenn du ein bisschen Sorge hattest, dass du eventuell den falschen Impuls, was ja nicht geht, das ist ja sehr offen gedacht. Magst du anfangen?
Ja, sehr gerne. Ich habe mir gedacht, unter anderem inspiriert von der Initiative Schule und Spiel. Falls ihr die noch nicht kennt oder auch, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr die noch nicht kennt, ist eine Initiative, die vor allem von Uwe Rosenberg ins Leben gerufen wurde, um Spiele in der Schule stärker zu machen und Spiele da ein bisschen mehr einzubringen, darüber zu sprechen, was Spiele uns bringen können im Unterricht. Und das hat mich aber dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, inwiefern sind Brettspiele denn schon per se etwas, was uns bildet oder was uns weiterhilft? Und das hat mich zu meiner Impulsfrage geführt. Und die lautet wie folgt. Welche Fähigkeiten aus Brettspielen oder aus dem Brettspielen entwickelt, kannst du in deinem täglichen Leben oder Beruf anwenden? Daniel sieht sehr verwirrt aus und deswegen frage ich ihn zuerst.
Ja, gar keine.
Oh, steile
Weiß
These.
Ich nicht. Ach Gott, ach Gott. Ich habe es oftmals so, dass ich wenn ich ein spannendes Thema im Brettspiel habe, dass ich darüber nachlese, was denn es damit auf sich hat und das ein bisschen recherchiere, bei Wikipedia rum anfange und mir vielleicht am Ende sogar noch ein oder zwei Bücher gekauft habe zum Thema. Aber das sind ja keine Skills, die man jetzt so im täglichen Leben bräuchte oder die man anwenden könnte. Schwierig. Ingo, sag du erstmal.
Ja. Ja, witzigerweise, das allererste, was mir gerade eingefallen ist, ist eine Fähigkeit aus einer Gruppe an Spielen, die ich eigentlich gar nicht so sehr mag. Was ich in meinem Job, vielleicht muss man einfach dazu sagen, auch was man macht, ich bin Psychotherapeut in der eigenen Praxis und das, was tatsächlich das absolut erfordert, ist also aus meiner Sicht ein starkes Umstellungsvermögen auch von einer Situation auf die nächste, sowohl was Situation, die Befindlichkeit bei den Patienten angeht, als auch die Personen selber natürlich. Weil, wie es halt im richtigen Leben ist, Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich und nicht alles, was gut funktioniert in der Therapie mit dem einen Patienten, funktioniert mit dem anderen Therapeuten, mit dem anderen Patienten genauso gut. Deswegen sind es so Dinge wie ja, so Flexibilität, Umstellung und auch vielleicht eine gewisse verbale Kreativität. Da kämen wir dann zum Social Deduction. Aber ich mag es tatsächlich nicht. Was ich allerdings mag, sind Rollenspiele, Pen-and-Paper-Rollenspiele. Da komme ich halt auch nicht selten in die Situation, dass ich dann derjenige bin, der Spielleiter ist. Ist auch Improvisation und spontanes Springen auch selber in der Rolle auch sehr hilfreich. Und das habe ich manchmal den Eindruck, ist ganz gut, um nicht, wie ich das aus Anfängen meiner beruflichen Zeit kenne, manchmal wie so der Ochs vom Berg zu stehen und zu denken, oh, was mache ich denn jetzt? Ein anderer Punkt, der mir noch eingefallen ist, als ich ein, zwei Gedanken weiter war, da ich jetzt in der eigenen Praxis tätig bin, ich liebe Spiele mit einem eher taktischen Anspruch, die also mir etwas an die Hand geben, wo ich eine Menge sehe, aber auch wo öfter mal was passieren kann, wo ich merke, okay, jetzt funktioniert das, was ich mir vorhin gedacht habe, nicht mehr. Das ist fast bei Praxisplanung genauso. Du kommst in die Praxis und denkst, ja, heute habe ich x Termine und das war's dann auch. Dann hast du noch Zeit, einen Bericht zu schreiben. Ja, dann ist aber der Anrufbeantworter voll und du musst dich nochmal irgendwo kümmern und der Drucker ist ausgefallen. Und plötzlich musst du tatsächlich komplett deine Prioritäten anders setzen, die auch mal mit Dingen zu tun haben, die eigentlich gar nicht deiner Tagesstrategie entsprechen. Also da würde ich schon sagen, das finde ich so ein bisschen wieder. Das sind so die ersten beiden Impulse, die ich dabei gehabt habe, wo ich sagen würde, da trifft es das wieder. Was ich gerne machen würde, was leider mir noch nicht so richtig eingefallen ist, ist, ich würde gerne Brettspiele in Therapien einbringen. Allerdings habe ich keine Idee, ich meine, außer dass ich natürlich sage, ja, ich kann dann mein Hobby einbringen, das wäre natürlich was Tolles für mich, aber es muss nicht toll für mich sein, es muss toll für den Patienten sein. Also das muss es in erster Linie sein und dann ja, natürlich auch mir Spaß machen. Ich will nichts einführen, nur weil ich denke, ach, da hätte ich jetzt Bock drauf, dass wir mir meinen Arbeitsalltag bereichern, aber es nutzt den Patienten nichts. Deswegen habe ich immer mal so Gedanken, dass auch einfach so gerade vielleicht so einfache kooperative Spiele, um Kooperation zu lernen, mit reinzubringen. Sehe aber so eine Grenze da drin, wenn man als Spiele-Nerd selbst die einfachsten Spiele mitbringt, dass man sehr schnell in so eine, ich kann das alles schon. Und wenn der Patient wenig spielaffin ist, kann das eben sein, dass sowas kommt wie, ja, der kann das alles schon, ich müsste das auch können. Das ist schwierig.
Aber so ein Mage Knight geht ja immer als
Kopf. Ja, Mage Knight mache ich auch immer. Mage Knight mache ich immer als Aufnahmeprüfung. Und aber ein Tempel des Schreckens, das traue ich mich nicht.
Ja, okay, das ist auf jeden Fall eine gute Antwort, finde ich. Also gerade
mit so dem Mage Knight, das finde ich auch, war eine sehr gute Antwort.
Ja. Nee, ich meine jetzt die Kooperativen, die Spiele einzubauen. Und so. Ich habe da tatsächlich nicht wirklich die Ahnung, ob mich da irgendwie ein Spiel weitergebracht hätte. Ich arbeite als Grafiker und deswegen ist so ein bisschen dieses das Visuelle in meinem Beruf natürlich so verankert und so Sachen, wo man Sachen zusammenpuzzelt, wo man Plättchen legt und Raum ausnutzen muss. Das finde ich schon faszinierend. Das kann ich auch eigentlich ganz gut. Aber ob ich ja jetzt irgendwie da bei der Arbeit Skills, die ich im Brettspiel gelernt habe, einsetzen kann, glaube ich nicht.
Sie müssen ja nicht zwingend im Brettspiel gelernt worden sein, aber vielleicht, ich dachte so an Fähigkeiten, die man vielleicht öfter mal im Brettspiel nutzt und bei denen man das merkt. Wobei ich muss gestehen, tatsächlich gibt es eine Fähigkeit, wo ich wirklich der Überzeugung bin, dass ich das im Brettspielen erst richtig gelernt habe. Und es ist bei mir das schnelle und selbstbewusste Treffen von Entscheidungen. Ich war ganz am Anfang, natürlich hat man mal als Kind gespielt, so ein bisschen. Ich habe Halligalli zum Beispiel, habe ich ganz viel gespielt. Und das holt mich jetzt wieder ein, weil mein Sohn ständig Halligalli Junior spielen will. Mit seinen ganzen Spielfiguren, die müssen alle mitspielen. Ich spiele mit Wildschweinfiguren Halligalli Junior und mit einem Hubschrauber. Okay.
Wenn der Hubschrauber nicht gewinnt, ist das unkritisch, würde ich sagen.
Nein, das Kind gewinnt. Ja, ich nutze es schamlos aus, dass der Ingo-Therapeut ist. Nee, aber ich kann mich noch gut entsinnen, als das bei mir losging mit den Spielen. Ich hatte ja das Glück, Julia Zerlik über die Arbeit kennenzulernen. Dann war ich auf dem Spieletag bei denen und bin sozusagen wirklich ins kalte Nass gesprungen und habe auf einmal vor den Wänden voller Spielen gestanden. Völlig fasziniert und saß dann da und wir spielten dann irgendwas Größeres, irgendwas mit einem Drafting und weitergeben. Irgendwas mit Raumschiffen. Ich muss nochmal drüber nachdenken, vielleicht fällt es mir irgendwann wieder ein. Ich weiß aber bis heute, wie wahnsinnig schwer es mir fiel, mich zu entscheiden. Und ich meine, klar, ne? Analysis Paralysis kennen wir alle. Aber ich weiß noch, wie herausfordernd das für mich emotional war tatsächlich, diese Entscheidungen zu treffen, weil ich ständig dachte, wenn du die falsche Entscheidung triffst, dann ist das irgendwie blöd oder dann bereust du das später. Und das hat sich so wahnsinnig schnell im Brettspiel verloren, weil ich mir immer, es ist ein Spiel, also es ist halt auch völlig egal. Also wenn du einen Fehler machst und wenn du verlierst, dann hast du halt verloren. Und dann spielst du halt nochmal, machst es beim nächsten Mal besser. Und der Spaß ergibt sich eigentlich eher daraus, inzwischen für mich, und das war eine überraschende Wendung für mich, dass ich Freude daran habe, auch mal dumme Entscheidungen zu treffen. Mhm. Auch mal bewusst zu sagen, das erscheint mir gar nicht wie die klügste Entscheidung, aber mal gucken, was passiert. Mhm. Weil ich das einfach aufregend finde inzwischen. Und das ist eine ganz andere Einstellung dazu, als ich sie vorher hatte. Weil da war ich wirklich so, ja, du musst die beste Entscheidung treffen, die klügste Entscheidung. Und jetzt bin ich so, mein Mann nennt mich beim Spielen gerne Darkwing Duck, weil ich gerne 2-1 Risiko spiele. Mhm. Und im Zweifelsfall, also ich spiele nicht gerne das Spielrisiko, aber ich sage gerne so, das wäre die kluge Entscheidung, das wäre... In einem von 100 Fällen könnte das gut gehen oder es wird eine Katastrophe. Das machen wir. Mhm. Und das ist so wild, weil es so komplett anders ist, als ich war. Ja, vor genau 10 Jahren hat das angefangen. Stelle ich gerade fest, wir haben ja schon 25. Und es ist so komplett anders als davor. Und es hat mich auch im echten Leben mutiger und entscheidungsfreudiger gemacht, weil ich mir jetzt viel mehr denke, was soll denn passieren? Im Zweifelsfall versuchst du es halt nochmal.
Finde ich einen total guten Gedanken, dass man quasi die Analysis Paralysis im richtigen Leben so ein bisschen abschüttelt, weil man einfach sieht, da hat jetzt echt keiner was von, wenn ich so lange zögere. Manchmal ist eine Entscheidung, die dafür sorgt, dass es weitergeht, vielleicht besser als zu warten, bis ich weiß, dass es die perfekte, die richtige, die beste Entscheidung ist. Wäre also so übergeordnet über die Tätigkeit mit Sicherheit was, ja, würde ich sehr schönen Gedanken.
Ich finde auf jeden Fall die Herangehensweise ans Spiel sehr großartig. Ja. Also ja. Ich glaube, das muss ich auch häufiger tun, einfach mal irgendwelche lustigen Entscheidungen machen, die einfach in dem Moment, ja, weiß nicht, interessant sind. Ja. Finde ich gut. Ja,
scheitern gefällt. Lernen, ne?
Ja.
Ja.
Mhm. Aber das kann ich. Verlieren genau. Kann ich, ja.
Genau. Mhm.
Ja, oder einfach mal ganz überraschend gewinnen.
So weit ja. Bist du schon. Nach zehn Jahren bist du schon so weit.
nach 10 Jahren dann endlich. Ich kann mich entsinnen, ich habe mal eine Runde die Wikinger-Saga gespielt. Das ist ein kleines kartengetriebenes Spiel vom Knut Happel, Grüße gehen raus, das ich damals noch im Prototypen mit Nico Wagner auf einem dieser Spieletage gespielt habe. Und da hast du im Prinzip so Karten mit Wikingern drauf und der Clou ist, du spielst sie sozusagen in der ersten Runde einmal aus und dann gehen die aber nach Valhalla, die sterben da im Kampf und hast dann in der zweiten Runde nur die Karten, die du in der ersten auch gespielt hast. Und du willst eigentlich mit deinem Schiff vorankommen und dementsprechend hohe Karten spielen, aber du kriegst auch Belohnungen, wenn du vorangehst und Schritte zwischendurch machst. Und natürlich geht die Belohnung ein bisschen weiter vorne und nicht, wenn du gleich die hohen Karten spielst, weil dann bist du gleich am Ende und da gibt es halt nicht mehr so tolle Sachen. Bin ich also hingegangen und habe eiskalt so Nullerkarten gespielt. Weil ich sage, die Belohnung will ich nochmal. Und der Knut saß da und meinte so, aber du willst doch vorankommen. nee, ich will die Belohnung nochmal. Dann saß er da mit seinem Büchlein und schrieb sich das auch so nach dem Motto, warum spielt die so? Was macht sie? Die Karte ist eigentlich so eine Strafe, wenn du sie auf der Hand hast. So, nee, ich freue mich total, die nächste Runde wieder zu haben. Und ich habe am Ende gewonnen. Und ich weiß noch, dass das für mich, ich werde diesen Moment nie vergessen, weil ich gedacht habe, manchmal kannst du auch mit einer mutigen Strategie, die natürlich jetzt nicht total doof ist, ich habe mir ja schon auch was dabei gedacht, aber manchmal kann man eben auch auf kreative Weise was erreichen im Spiel. Und das macht mir an vielen Stellen dann doch mehr Spaß. Und oft, glaube ich, kann man dann im Spiel auch ganz viel entdecken. Ich habe auch diesen Echos, die Violine-Fall mit einem Freund gespielt, der Dirigent ist. Mhm. Das war auch total geil, weil das eine ganz andere Perspektive auf das Spiel gebracht hat. Und so, ja, so erkunde ich das ganz wild. Ihr merkt schon, die Frage war auch so gestellt, weil ich darüber sprechen wollte.
Ja, so ist das Format auch gedacht. Du hast es exakt verstanden.
Schön.
Und inspiriert davon, ich habe es ja erzählt mit dem Halligalli Junior, meinem Sohn, Frusttoleranz ist hier gerade ein Thema. Wir müssen lernen, dass wir nicht jedes Mal der Schnellste sind, der auf diese Glocke drückt. Manchmal ist das Wildschwein schneller und ab und zu sogar die Mama. Hat mich nochmal inspiriert, dass ich mir aufgeschrieben habe, dass ich nochmal nachfragen wollte. Wie seht ihr das denn mit dem Thema Frusttoleranz? Im Brettspiel. Ist das was, was ihr mitgenommen habt über das Spiel oder ist das was, wo ihr sagt, ach, das hat für uns schon immer funktioniert? Weil ich kann mich entsinnen als Kind, dass das für mich auch ein Thema war. Wie ist es bei dir, Ingo? Du siehst gerade so aus, als hättest du schon einen klugen Gedanken gefasst. Mhm.
Ich glaube, das könnte sogar ganz gut mit meiner spielerischen Sozialisation zusammenhängen auch. Ich weiß auch noch, wie schwer ich das damals fand und jetzt greifen wir mal wirklich, jetzt redet Opa wirklich nochmal vom Krieg. Fang den Hut und solche Geschichten, die wir damals gespielt haben. Also simples Laufen und Überspringen. Ich kann mich erinnern, dass es nicht einfach war, für mich zu verlieren, eine ganze Weile. Ich weiß aber, dass ich, und ich habe immer noch so einen, verdammt, das ist doof gelaufen, Ehrgeiz. Ne? Und manchmal ärgere ich mich wirklich, wenn Spiele richtig blöd für mich laufen. Aber alles in allem, glaube ich schon, dass das beigetragen hat, dass ich das besser aushalten kann. Grundsätzlich also ein Ja.
Also was du sagst, ich habe auch tatsächlich Probleme zu verlieren, wenn, also oder früher natürlich viel gehabt sowieso, klar, als Kind hat man das, aber auch wenn ich mich jetzt unfair behandelt fühle vom Spiel, wenn ich das nicht kontrollieren kann und ich dann aus einem ganz doofen Grund verliere und ich kann nichts dagegen machen, da kann ich immer noch schlecht verlieren. Da gefällt mir selbst an mir nicht, dass ich dann auch teilweise ein bisschen pissig werde. Aber kann ich nachvollziehen. Alex, bei dir?
Ich habe gerade die Lehrerfrage auf der Zunge, ne? Ich möchte jetzt gerne fragen, und wie könntest du daran arbeiten?
Ja, ich arbeite dran. Ich sag mir immer wieder, ist nicht schlimm, ist nur ein Spiel, aber ich hätte nichts dagegen tun können.
Ich glaube auf jeden Fall, dass ich das stark aus dem Spielen mitgenommen habe. Ich weiß auch noch, dass Frusttoleranz für mich, wie gesagt, sehr, sehr schwierig war als Kind. Ich wollte immer gerne gewinnen, wie wir wahrscheinlich alle als Kind gerne gewinnen wollten. Aber inzwischen schaue ich eher auf das Erlebnis. Was ich aber schwer aushalten kann, das muss ich ehrlich gestehen, ist bei Spielen, in denen ich mich machtlos fühle. Also in denen ich das Gefühl habe, egal ob ich jetzt eine clevere Entscheidung oder eine blöde Entscheidung treffe, ist eigentlich egal, aber wenn das Spiel mich spielt. Und ich im Prinzip nur, ich muss gestehen, jetzt fällt mir gerade auch gar kein konkretes Beispiel ein, außer vielleicht Spellbook, das hat mir das Gefühl auf jeden Fall im letzten Jahr mal gegeben, weil ich das Gefühl hatte, das, was ich eigentlich machen will, also irgendwie kreativ da eine Engine aufbauen, kann ich gar nicht machen, weil es viel mehr Sinn machte, diese Steinchen immer auf den Gefährten zu schieben und dann ist das Spiel vorbei und hast gewonnen. Das finde ich schwer auszuhalten, weil ich das Gefühl habe, meine Zeit zu verschwenden und weil ich das Gefühl habe, ich will mich ja eigentlich auch ausdrücken, ich will ja auch irgendwas machen im Spiel und da irgendwie tätig werden und sehen, dass das, was ich tue, irgendeine Auswirkung hat. Und sei es nur, dass ich einen Dominostein umwerfe und da irgendwas passiert. Wenn das nicht passiert, dann bin ich schnell an dem Punkt, dass ich sage, oh, Ich spiele es dann aus Pflichtbewusstsein noch zu Ende, aber das kommt dann nicht nochmal auf den Tisch. Habt ihr so Spiele, die, wo ihr sagt, die spielen dich? Und das will ich nicht nochmal spielen?
Ja, es gibt eher so Spiele, wo ich sagen würde, ja, das, was ich da mache, ist mir jetzt einfach zu wenig, als dass ich sagen würde, das möchte ich auf dem Tisch sehen oder so. Vielleicht ist ein aktuelles gutes Beispiel, viele schwärmen, und ich weiß, Daniel, du magst es auch sehr gerne, von Duck and Cover.
Ja.
Und immer wenn ich das spiele, denke ich, ja, es braucht ja nicht viel Zeit, das zu spielen. Und das kannst du auch spielen, wenn du müde bist und ein Bier aufhast. Und spielst es halt nicht gut, aber es ist mir dann auch irgendwie egal. Ne? Und das ist, ja, das finde ich, es frustriert mich vielleicht nicht, aber es ist auch nicht so, dass es mich antörnt. So, ne? Ja.
Ich glaube, das ist deine Anti-Hype-Beschichtung.
Meine Anti-Hype-Beschichtung.
Weil alle das gut fanden und du wolltest einfach dagegen sein.
Nee, gar nicht mal. tatsächlich auch beim Spielen habe ich gedacht, ich lasse mich ja gern mal überzeugen. Habe ja öfter auch schon mal Spiele ausprobiert, wo ich befürchtet habe, alle finden es gut. Und dann heißt es, spiel das mal, das ist total witzig und oder gut oder wie auch immer. Und manche bewähren sich dann auch wirklich. Und nee, das ist wirklich, dass ich so die Tätigkeit da nicht so spannend fand. Und wo ich mir schon überlegt habe, wenn das keine süßen Enten drauf hätte, würde das dann noch Leute interessieren?
Weniger, das stimmt.
Weniger. Ja. Ne? Und wenn das der Reiz des Spiels ist, da bin ich dann raus. Ne? Also da bin auch hier wieder, da bin ich zu Zeiten groß geworden, wo Spiele echt nicht gut aussahen und wo es immer drauf ankommt, haben die jetzt Spaß gemacht oder nicht. Ne? Und da dann schöne Enten draufmalen, reicht mir nicht.
Aber es macht ja Spaß. Das ist ja das Tolle an Duck and Cover.
Einigen schon, ne? Oder vielen, sagen wir vielen schon.
Ich stehe ja auch in Ordnung. Genau zwischen euch. Hm? Ich habe auch das Gefühl, irgendwie habe ich nicht wirklich einen Einfluss auf das, was da passiert. Und dann denke ich aber wieder, ja, aber vielleicht musst du nur irgendwas beim nächsten Mal anders machen. Und ich glaube, dass die Magie von dem Spiel vor allem aber auch ist, dass es so schnell geht. Hm. Du denkst halt immer wieder, ach komm nochmal. Vielleicht hat das so einen Suchteffekt wie Roulette spielen. Nicht? Also da hast du eigentlich auch keinen Einfluss drauf, aber wenn du es nur oft genug machst, ja, jetzt werde ich ja gleich wieder gewinnen und jetzt wird ja wieder. Gefühlt hat das damit irgendwie Ähnlichkeit. Ich spiele es auch mit, ich quark aber auch einfach gerne. Das Quaken und Quasseln, das sind meine Kernkompetenzen.
Ja, ja. Auch schön, gefällt mir.
Gut, dann weiß ich, woran ich arbeiten muss.
Quaken und Quasseln.
Genau.
Ja, wobei eins von beiden kannst du ja beruflich auf jeden Fall schon.
Ja, hart erlernt, das Quaken.
Herr Therapeut, ich habe ein Problem.
Quark.
Ja, aber ich habe auch noch vielleicht. Keine Entscheidung zu Duck and Cover, muss ich gestehen. Aber ich weiß, was ihr meint.
Ja, also wir kamen ja über die Frustration und da ist es so dieses, aber es ist wirklich super subjektiv, ne? Und das haben wir dann ja bei anderen Bereichen eben auch. Ich mag andere Spiele. Lama ist jetzt auch kein Riesenknüller, was Entscheidungen angeht, aber die Entscheidung, die ich da treffe, macht mir Spaß. Ne? So. Und solche Spiele gibt es natürlich, ne? Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe auch, kann gut damit leben, dass ich einer der wenigen bin, die Duck and Cover nicht feiern.
Ich vermute, du wirst es überleben.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass ihr euch auf diese Frage eingelassen habt. Und mit Blick auf die Uhr würde ich dann auch tatsächlich das Feld freigeben für die nächste kreative Idee. Wer von euch beiden hat denn Lust?
Dann mache ich mal weiter. Wir reden ja immer über Brettspiel als Kulturgut und dass gute Brettspiel Emotionen auslösen oder auslösen sollen. Da waren wir ja gerade auch bei Emotionen, Frust und so weiter. Ich habe jetzt mal ein paar Gefühle aufgeschrieben und würde die euch dann präsentieren. Und ich würde gerne so in Kürze von euch wissen, welche Spiele diese Emotionen bei euch erwecken. Und ich fange gerne mal an. Das ist übrigens eine Idee von meiner Tochter gewesen gestern Abend. Wir sprachen darüber, was ich denn heute für eine Frage stelle. Und dann kamen wir irgendwie auf Emotionen. Und ich fange mal an mit Trauer. Welches Spiel löst bei euch Trauer aus?
Echos die Tänzerin.
Bei mir auch, aber wahrscheinlich aus anderen Gründen. Erzähle bitte.
Ich will nicht zu sehr spoilern. Also wer es noch nicht gespielt hat, der darf gleich mal 30 Sekunden überspringen. Da gibt es ja ein sehr tragisches Ende bei Echos die Tänzerin, das auch noch eben mit einem Kind zu tun hat. Und das auch zu hören, hat mich emotional echt mitgenommen. Ich liebe die Echos-Reihe total. Ich bin eigentlich kein Escape-Rätsel-Spiel-Fan. Aber Echos hat mich total überzeugt und fand es auch wirklich klasse, aber da habe ich echt ein bisschen schlucken müssen hinterher, weil ich fand das Thema, also dass Kindern was passiert, das ist für das erste Spiel der Reihe vor allem außerordentlich mutig gewesen. Ich finde aber auch, dass Spiele das dürfen. Also es ist gar keine Kritik im Sinne von, das hätte man nicht machen sollen. Aber das hat bei mir emotional viel mehr ausgelöst, als ich es erwartet hätte. Und das war, als du gerade Trauer sagtest und Spiel, da war es gleich so, oh, das Gefühl in meiner Brust nach Echos, die Tänzerin. Wie ist bei dir, Ingo?
Ja, mir fällt das gerade total schwer. Und ich überlege, ich glaube, ich mache einen Bogen um Spiele, bei denen ich ahne, sie könnten bei mir Trauer auslösen, weil ich das ungern in Spielen haben möchte. Okay. Ich könnte mir gut vorstellen, dass zum Beispiel Titel wie Les Poilus oder The Grizzled, das ist das Kartenspiel, was damals, als es so um das Thema Serious Games ging, so eine Gruppe von französischen Soldaten im Ersten Weltkrieg begleitet, kann man eigentlich sagen. Und so alles, was ich gehört habe, ist, es ist halt, es passiert immer nur schlimme Dinge, es passieren immer nur schreckliche Sachen. Und es gibt, glaube ich, in dem ganzen Kartendeck eine Karte, die was Gutes macht. Ne? Oh Gott. Und ich glaube, das wird mich traurig betroffen machen. Da hätte ich tatsächlich Lust, weil es, glaube ich, nicht so ewig lange dauert, mich damit mal auseinanderzusetzen. Ich glaube, sowas könnte mich tatsächlich mitnehmen. In kleiner Form macht es das vielleicht, wenn ich aus der Undaunted-Reihe, das ist ja ein taktisches Spiel im Zweiten Weltkrieg, wo die, ich weiß gar nicht, wessen Idee das war, ob es der Grafiker war, beziehungsweise der Illustrator oder ob der Redakteur oder der Autor, dass die, also wenn du halt, wenn deine Einheit einen Treffer kriegst, musst du eine Karte abwerfen, aber das ist nicht einfach eine Karte, da steht ein Name drauf. Und das macht auch schon mal mehr. Wenn du es zulässt, in dem Moment nicht einfach nur die Karte abzuwerfen, sondern dann wirklich auch sagst, hier ist jetzt James Mayfield gerade erschossen worden. Und genau, also das ist, das wäre so ein Beispiel, wo ich wirklich auch so in den Ansatz reingegangen bin.
Ich muss nur sagen, gerade fiel mir auf, dass ich This War of Mine vermeide bisher. Weil ich befürchte, dass es dasselbe auslösen könnte. Es interessiert mich vom Gameplay her total und gleichzeitig glaube ich, dass mich das zu sehr mitnehmen wird. Das liegt aber auch einfach daran, dass eine Kriegsthematik natürlich auch einfach schwierig ist. Und ich glaube, je mehr ich über diese Frage mit der Trauer nachdenke, ich denke, das hat wirklich einfach was mit dem Thema von Spielen zu tun. Oder mit den sozialen Erinnerungen, die uns damit verbinden. Weil mir würde jetzt keine Mechanik einfallen, die mich traurig macht. Es gibt Mechaniken, die mich wütend machen. Aber es gibt keine Mechanik, die mich traurig
würfeln
macht.
Würfeln und ziehen.
ich denke einerseits Thematiken und andererseits fiel mir gerade noch auf, also welches Spiel würde mich gerade traurig machen, wo es nicht ums Thema geht. Und da muss ich tatsächlich gestehen, ein bisschen habe ich ein weinendes Auge bei Kanaster und Kniffel, weil das die Spiele sind, die ich immer mit meiner Oma gespielt habe und die eben seit einigen Jahren nicht mehr lebt. Und es ist an sich eine gute Erinnerung. Ich habe mit Kniffel Kopfrechnen gelernt, das auf jeden Fall. Ah, eine Fähigkeit im Alltag.
Das ist alles verbunden.
Das stimmt. Meine Oma hat mir nie erlaubt, da einen Taschenrechner zu benutzen. Ich musste das im Kopf tun. Aber genau, da ist natürlich auch ein bisschen das Herz schwer. Ja. Wie ist es denn bei dir, lieber Fragensteller Daniel?
Mich hat E-Mission total beeindruckt und traurig gemacht, besonders in meiner ersten Partie, weil wir irgendwie alles dafür getan haben, dass wir gut dastehen und wir haben super Resolutionen verabschiedet, wir wollen das und das angehen als Nation und wir gehen das und das an und es hat halt nichts gebracht, das waren halt Beschlüsse, die wir auch alle gar nicht umgesetzt haben, es waren einfach nur Beschlüsse, das könnte man machen. Und der Welt ging es immer schlechter und das sind einfach so realistische Parallelen. Jedes Land will irgendwie was Gutes für seine Bevölkerung, aber es ist halt nichts dabei rausgekommen. Und das war einfach so ein sehr, sehr trauriges, bedrückendes Gefühl. Scheiße, wir stecken alle zusammen drin und es sieht nicht gut aus. Also das hat mich wirklich emotional total mitgenommen, obwohl es ja auch so ein Spiel ist, was sehr auf die Nase rauft, seine Ideologie hört sich jetzt zu negativ an, aber seine Botschaften sehr transportiert mit den Spielmechanismen. Aber das hat mich wirklich, also das hat bei mir geklappt. Anders als Katan, wie heißt denn das?
Energien.
Erneuerbare Energien. Ja, genau. Das eher dann das Gegenteil davon gewesen. Das hat mich eher traurig gemacht, weil es nicht so gut war.
Ja, hast du noch eine Emotion
gut
für uns?
Ich bin angeregt. Ja, nächste Emotion.
Mehr.
Genau, Gelassenheit.
Gelassenheit. Also es gibt auf jeden Fall Spiele, bei denen ich sehr gelassen dran bin. Gar nicht mal, weil es mir egal ist, sondern weil ich merke, jetzt ist die Beschäftigung spielen wichtiger als das, was ich leiste. Und ich versuche, krame gerade wirklich so in Erinnerung, wo ich das vielleicht so das letzte Mal gehabt habe, wo es einfach vielleicht so ein Wohlfühlgespiel gewesen ist. Gelassenheit. Ich habe jetzt vor kurzem mal Runebound wieder gespielt. Und obwohl es da ja auch um Action und alles geht, ist das etwas, wo ich einfach weiß, ja, du würfelst, du bewegst dich irgendwo hin, da kann was passieren. Wenn du Glück hast, siehst du die Karte, mit der du gut klarkommst. Wenn du Pech hast, hast du jetzt eine doofe Karte. Wenn du in die Stadt gehst, kann der Markt gerade perfekt für dich befüllt sein. Es kann aber auch sein, dass da nichts liegt, was du gerade gebrauchen kannst. Und so mit dem Wissen, dass das einfach ein Spiel ist, was genau darauf ausgelegt ist, Reisen, Abenteuer erleben, ohne jetzt gewinnen zu wollen, sondern mehr das Spiel selber als Prozess zu genießen, sind es, glaube ich, für mich diese Abenteuerspiele. Mhm. Weil ich ganz oft, auch wenn wir das auf den Tisch bringen, sage ich, ey, wir spielen es, aber es kann sein, dass wir nicht zu Ende spielen. Mhm. Weil es nicht das ist, worauf es mir ankommt. Ne? Sondern mir reicht es, die Geschichte meiner Figur zu erleben, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sagen, nee, komm, jetzt sind wir müde und stehen lassen können wir es auch nicht. Ist gut gewesen, hat Spaß gemacht.
Mhm. Sehr schön.
Ja, ich finde, Abenteuerspiele können das auf jeden Fall. Also sowas wie Seven's Continent oder das Robin Hood-Spiel, da kann ich mich drauf ganz gut einlassen. Aber meine Schweigsamkeit im ersten Moment hatte viel damit zu tun, dass ich mich gerade frage, ob das ein Primame-Effekt ist, welches Spiel mir zuerst eingefallen ist. Mir ist nämlich zuallererst Harmonies eingefallen. Mhm. Dann dachte ich so, liegt das am Namen und an der Optik? ne, das ist ja auch wirklich clever benannt, möchte ich mal ganz kurz sagen, mhm. Weil es genau dieses Feeling auf den ersten Blick transportiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es was, ne, dass das so ein Priming auslöst, dass mein Kopf dann direkt denkt, Gelassenheit, Harmonies. Aber ich spiele es auch einfach wahnsinnig gerne, muss ich sagen. Und ich tue es sehr regelmäßig. Und am Anfang war ich auch da noch so ein bisschen am Überlegen, nicht? Man muss ja so viel sich im Kopf überlegen und hin und her drehen und was kann ich wohin. Man wird darin aber, finde ich, sehr schnell deutlich besser und kann das so runterspielen. Und ich muss gestehen, das macht mir auch einfach vom haptischen Element und natürlich auch von der Optik her einfach so viel Spaß. Das triggert in mir irgendwie so ein kindliches Spielgefühl, vielleicht das, was andere mit Lego erleben. Dass ich einfach total entspannt bin, wenn ich Harmonies spiele. Wahrscheinlich ist es das Gesamtkonstrukt. Der Name, die Optik und ich mag das auch einfach gerne, weil ich habe immer das Gefühl bei Harmonies, dass Ich hab dann so das Gefühl, mein Gehirn von der Leine zu lassen. So, das muss nicht über irgendwas anderes nachdenken. Das ist beschäftigt genug mit dem, was da passiert, dass es nicht an Probleme denkt. Und gleichzeitig ist es aber nicht so, dass es mich überfordert oder frustriert. Sondern es ist einfach so, ach ja, und dann hier und da und dann wohnt der da und dann wohnt da der Pavian und da wohnt das Krokodil. Ha, schön. Mhm. Und am Ende hast du ja immer was vor dir, was sich irgendwie gut anfühlt. Ja, ich glaube, für mich ist es Harmonies. Wie ist es bei dir, Daniel?
Ja. Ich kann Harmonies nachvollziehen, obwohl ich das noch nicht gespielt habe, aber ich habe so gehört, dass es so ein bisschen ähnlich wie das Cascadia ist von der Geschichte her so, ne? Dass du auch so ein bisschen örtlich was baust oder sowas. Kann ich nachvollziehen. Wobei, da gucke ich immer zu sehr auf Punkte, als dass es mich wirklich ganz gelassen da hinterlassen würde, glaube ich. Mhm. Aber so Spiele wie Dixit zum Beispiel könnte ich mir, spiele ich sehr gelassen, weil da ist es halt auch egal, weil Punkte ist auch nicht so wichtig. Letztendlich ist es wichtiger, dass man einfach schöne Bilder aussucht und hinlegt und den anderen präsentiert. Und das kann ich sehr nachvollziehen. Ich kann aber auch total Ingos Runebound nachvollziehen. Ich hatte für mich UltraQuest auch überlegt. Mhm. Aus zwei Gründen. Einerseits ist das halt ein sehr, sehr zufälliges Spiel. Und wenn du da nicht gelassen rangehst, hast du sowieso schon verloren eigentlich. Also es kann halt alles passieren in dem Spiel. Und man freut sich einfach über das Abenteuer und über die Heldenreise, die da idealerweise passiert. Und andererseits persönliche Erinnerung an einen Urlaub an der Nordsee in Werdum, wer es kennt. Da ist ein Haustierpark und sonst nichts. Und das Meer ist irgendwie mit dem Fahrrad eine halbe Stunde entfernt. Geht also auch. Aber es war ein sehr verregneter Urlaub und wir sind nur zwischendurch mal für ein paar Minuten immer rausgekommen, um Tiere zu streicheln, mussten dann wieder rein wegen Regen und haben eigentlich den ganzen Urlaub lang UltraQuest gespielt. Und das ist einfach eine super Erinnerung und die wird immer bei mir bleiben. Und das ist einfach ein sehr entspannter Urlaub gewesen. Es war eine Woche mit Regen und alle haben gesagt, oh nein, Regen, wie schlimm, doofer Urlaub. Und das war einfach der beste Urlaub aller Zeiten. Oh. Einfach wegen der Gelassenheit. Gut. Eine Emotion habe ich noch, und zwar Liebe. Auch sehr geil. Eine Emotion habe ich noch. Ist bei mir nicht viel los, weiß ich wohl.
Ein Glück ist es
Liebe. Trauer, Gelassenheit, Liebe. Mhm. Mehr kann ich nicht.
Da gibt es schlimmere Kombinationen.
Okay, Trauer, Angst und Wut.
Oh, Wut hätte ich tatsächlich auch noch spannend gefunden. Mhm. Aber
ja, Wut hatten wir ja gerade schon im ersten Teil als Spiele, bei denen ich mich irgendwie unfair behandelt fühle. Da werde ich wütend.
Mhm. Liebe ist natürlich auch gleich so eine starke Emotion, nicht? Es ist jetzt nicht nur Fröhlichkeit. Liebe finde ich stark. Das hat für mich viel damit zu tun, mit wem ich das gespielt habe, in welchem Kontext. Mhm. Ich finde, da geht es viel um Erinnerungen. Ich habe kürzlich mit zwei guten Freunden, mit Lisa und Carsten von Couple of Dice, liebe Grüße, habe ich Unconscious Mind das erste Mal gespielt. Und da war einfach ganz klar, dass ich das total liebe, weil ich Psychologie mega spannend finde, mache ich auch noch das Zweitstudium, weil ich die beiden toll finde, die Optik toll finde. Wir waren im Place, was für mich inzwischen so ein zweites Zuhause ist in Frankfurt, das Brettspielcafé. Und das ist auf jeden Fall ein Moment, den ich mit Liebe assoziiere, weil ich mich einfach so glücklich gefühlt habe in jedem Kontext und das Spiel auch so belohnend ist, finde ich. Ansonsten, gut, denkt man natürlich, glaube ich, auch an seine Top-Spiele. So welche Spiele liebst du? Und auch das hängt ganz viel mit den Leuten zusammen, mit den Themen und mit dem, was man gespielt hat. Also da fallen mir vor allem jetzt Willen des Wahnsinns und die verlorenen Ruinen von Arnak ein. Willen des Wahnsinns gar nicht, weil es so ein wahnsinnig gutes Spiel ist. Das muss man einfach mal fairerweise sagen. Allein die Zeitangaben sind sowas von daneben. Da müsste einfach bei jedem Szenario 5 bis 17 Stunden draufstehen. Aber wir haben das ganz viel, also mein Mann und ich haben das ganz viel mit einem befreundeten Pärchen gespielt früher, bevor wir alle Eltern waren. Und haben dann wirklich einfach den ganzen Tag am Tisch gesessen und das gespielt. Und das war völlig fein, dass das viel zu lange dauert, dass manche Sachen sich ewig gezogen haben oder dass wir einfach gescheitert sind, weil wir nicht gleich die richtige Stelle irgendwie angeklickt haben. Aber das Erlebnis war einfach so cool und wir hatten alle Bock auf das Thema und haben uns darauf eingelassen. Wir haben die Erweiterung gekauft, die Minis bemalt und es richtig zelebriert, das zu spielen. Und das sind auf jeden Fall Erinnerungen, die mir sehr lieb und teuer sind. Und bei Arnak ist es einfach, da ist die Mechaniken, die ich liebe, das Thema, das ich unendlich liebe, weil ich bin eh so ein Mensch, der sich ständig darüber beschwert, dass nicht genug Indiana-Jones-Filme gedreht werden. Das beschäftigt mich und ich finde auch, dass Treibsand eine zu geringe Rolle in unserem Alltag spielt. Darüber muss ich irgendwann nochmal. In meiner Kindheit wurde mir suggeriert, dass Treibsand wichtig ist, ja, in meinem Leben.
Und das, ja, und stört gefährlich,
mich,
ne?
Ja, das stört
mich. Wie viele Leute da im Treibsand versunken sind in den, ja, Filmen früher.
Ja, und es beschäftigt mich. Ich habe mich viel zu sehr als Kind mit Treibsand beschäftigt und auch viel zu viel mit Mumien. Ich wollte ja Ägyptologin werden. Und deswegen ist bei mir auch einfach so, Arnak ist für mich alles, was ich liebe, in ein Spiel gepresst. Es ist das Gefühl, das ich liebe. Jetzt kommt ja mit der nächsten Erweiterung, also mit diesen zwei neuen Maps, kommt noch so ein Affentempel dazu. Ich denke, geil, Affen! Da merkt man schon, also da kommt gerade bei mir Leidenschaft hoch. Vielleicht ist es Liebe und Leidenschaft in einem. Und ich halte mich jetzt mal zurück, bevor ich hier noch emotionaler werde. Ingo, was löst bei dir Liebe aus?
Ja, ich könnte jetzt schon wieder Runebound sagen, aber habe überlegt, ich kann ja nicht alles nur auf einem Spiel heute enden lassen. Ein Spiel, was ich tatsächlich wirklich auch aus nostalgischen Gründen nie ausziehen lassen würde, ich mag es aber auch immer noch als Spiel, ist Carcassonne. Was eben auch schon über Jahrzehnte mich begleitet. Und auch in der Familie mit Varianten. Wir spielen es halt nicht mehr so oft, wie man es dann damals gespielt hat. Aber das ist tatsächlich ein Spiel, wo ich wirklich sage, das könnte auch schon, wenn es nicht diese fiese ich zeck mich noch in deine Stadt rein Idee gäbe oder wenn man die eine Erweiterung mit drin hat, du hast da eine Kathedrale, wo wir mal gucken, dass du die Stadt nicht abbaust, nicht zu Ende baust. Aber ansonsten hat das auch für mich tatsächlich nochmal was Gelassenes, Gemütliches an der Stelle. Ich hätte ja wieder Runebound sagen können, ein anderes Spiel, was das ähnliche Kriterium trifft, was ich jetzt noch nennen möchte, ist dieses sich wieder in einer Welt zu Hause fühlen, was ich bei Runebound habe und was ich zum Beispiel bei Mage Knight auch habe. Da sind wir wieder bei Mage Knight. Auch Mage Knight ist kein perfektes Spiel, allein wenn man sich die Anleitung anguckt. Das ist die Hölle, es zu erlernen. Und eigentlich ist es auch nicht mit mehr als zwei Leuten wirklich spielbar, wenn man es in einer halbwegs guten Zeit spielen möchte. Aber tatsächlich, ich hatte das mal verkauft und dann habe ich es mir wieder gekauft, nachdem ich das mit einem Freund auf dem Spieleabend wieder gespielt hatte. Er sagte, ey, ich hätte Lust, das zu spielen. Und ich habe gemerkt, obwohl das eine Weile her war, dass ich es verkauft hatte, ich war wieder drin. Also, ach, das ist die Karte. Ach, schön, jetzt habe ich die Karte. Und auch die Karte möchte ich mir jetzt auch kaufen. Und guck mal, da kannst du jetzt das machen. Da will ich hin. Ich würde es auch so damit verbinden, wie sehr ich mich in dem Spiel zu Hause fühle und Dinge mir vertraut sind.
Ja, sehr gut. Für mich ist das ganz klar ein Spiel, was uns als Familie irgendwie geprägt hat, was wir zusammengespielt haben. Und da haben wir angefangen, als mein Sohn noch nicht lesen konnte. Und haben das bestimmt 3-4 Jahre gespielt, so bis wir dann mit allem durch waren, mit allen Erweiterungen und so. Und das ist einfach ein wahnsinniges Familienerlebnis gewesen. Habe ich in unserem Podcast schon 81 Mal erwähnt, würde ich sagen, Maus und Mystik. Weil einfach diese Geschichte, diese märchenhafte Fantasy-Geschichte war so toll, hat uns begleitet, war so weit, dass wir unseren Sohn mit manchen Sachen ermutigen mussten, so, was würde Prinz Colin jetzt machen? Der hätte doch jetzt auch keine Angst. Mhm. Und das ist wirklich so in unsere Familienlore eingedrungen und wir hatten auch mal Rennmäuse, die hießen alle so wie die Maus- und Mystik-Charaktere. Das ist einfach ein sehr definierendes Spiel für uns und da muss ich mal genau überlegen, welchem Kind ich das mal irgendwann vererbe. und wer das dann mit seiner oder ihrer Familie spielen darf. Also das ist, das wird spannend noch.
Ich habe kein Lieblingskind, aber du kriegst Maus und Mystic. Mach mit dieser Information, genau, was du möchtest.
Ja, ja, genau. Ist auch alles bemalt natürlich und alles aufgepimpt ohne Ende und alle Erweiterungen und alles dabei. Ja.
Ah, schön. Ja, Maus und Mystic haben wir auch gespielt und auch durchgespielt, weil... Ja, die Anleitung ist eine Katastrophe, aber es macht so Spaß.
Ja, das war nicht schlimm, fand ich.
Ach, schön.
Gut.
Ja. Schön. Aber was mir an deiner Frage gefällt, ist, die kann man ja in einem späteren Talk nochmal weiterführen. Das ist, gibt ja noch ein paar Emotionen, die du ich ausgelassen ja hast.
Weiß ich nicht.
Doch, nicht.
Ekel.
Du hast die beiden Grund, du hast die beiden Grundemotionen vergessen. Gut und nicht so gut.
Wie geht's dir? Nicht so gut.
Ich spreche aus Erfahrung, das sind Antworten, ja, ja, die ich manchmal kriege.
Typische Männerantwort wahrscheinlich auch.
Ja, weil es ist gar nicht so einfach, es ist gar nicht so selbstverständlich, Emotionen benennen zu können. Ne? Das ist, sollte man nicht so voraussetzen, erlebe ich doch immer wieder, dass das schwer ist, das zuzuordnen und man manchmal wirklich erst lernen muss, was das so bedeutet, was dahinter steckt. Schön. Ja, ich hatte im Vorgespräch gesagt, ich habe so drei Fragen, die mir so auf der Pfanne brennen. Jetzt kann ich überlegen, ob ich ins Kreative gehe und wahrscheinlich schon wieder bei Runebound lande. Oder ob ich noch mal so ein bisschen dass wir uns noch mal ein paar Feinde machen. Oder ob wir eher auf einer eher sachlicheren Diskussion enden. Habt ihr spontane Idee, dann streu.
Also Thema 3 hast du jetzt madig gemacht.
Ja?
Das klingt stimmt, jetzt lame.
Sachlich langweilig.
Okay, dann machen wir das lame nicht. Was machen wir denn stattdessen?
Feinde machen ist immer gut.
Feinde machen ist gut. Okay. Dann kennt ihr das ja vielleicht auch. Es gibt so diese Spiele, die scheinbar alle super finden. Ja? Also alle finden es völlig grandios. Und wenn du es dir anguckst, dann denkst du auch, ey, das ist genau mein Ding. Ne? Das, wenn ich so Häkchen machen würde, was gefällt mir? Ja, Haken dran, Haken dran, Haken dran. Und trotzdem zündet es nicht. So gar nicht. Also du merkst, du würdest gern die Begeisterung haben, die andere für dieses Spiel haben. Und du siehst auch, warum du es theoretisch haben könntest. Und dann, vielleicht ist euch sogar dann sogar klar, ja, es gibt diesen einen Punkt und deswegen funktioniert es bei mir nicht. An welches Spiel denkt ihr da?
Also bei mir hat das Alex gerade schon genannt. Mhm. Es ist tatsächlich die Ruinen von Anak. Also das,
siehst du, den ersten Feind Deckbau sofort bei der Aufnahme gut gemacht.
Daniel hat sofort einen Feind gemacht.
Also ich finde Deckbau halt toll. Ich finde so ein Worker Placement ist ein bisschen nicht so toll, finde ich, aber okay. Und insgesamt dieses Gesamtpaket und die Indiana Jones Einbettung ist toll. Und spielt sich ja auch okay. Also es ist ja nicht so, dass ich denke, wow, das ist aber völlig broken und hat Mechanismen, die mir nicht gefallen. Das ist schon alles in Ordnung, aber es wurde ja extrem gehypt auch und wird ja auch immer noch sehr hoch angesehen. Und ja, mich hat das einfach nicht mitgenommen. Ich habe es 3-4 Mal gespielt und habe jetzt gedacht, so, ist nicht, finde ich nicht so geil.
Kannst du festmachen, was es ist?
Ich glaube, dass es nicht, dass es sehr thematisch wirkt, aber dann doch nicht so thematisch ist vielleicht, könnte ich mir vorstellen, weil letztendlich guckst du immer auf die Symbole, welches Symbol brauche ich, um irgendwo hinzulatschen und welche Karten brauche ich dafür, um das zu erfüllen und das fand ich ein bisschen schwierig und außerdem hätte ich gerne mehr die Möglichkeit gehabt, mich auf Sachen zu fokussieren, also nur auf die Leiste zu fokussieren oder nur auf die Karten und das hat zumindest mit meinem beschränkten Erfahrungsschatz nicht geklappt oder nie geklappt. Ich glaube, das sind die Gründe dafür. Aber es ist nur das Spiel, Alex. Ich mag dich trotzdem.
Das ist okay, du hast ein Recht auf deine falsche Meinung.
Danke.
Nein. Völlig legitim, das so zu empfinden, auch wenn du falsch liegst.
Auch wenn du falsch liegst.
Tut mir leid. Nein, die Liebe zu diesem Spiel ist zu intensiv. Da kann ich nicht neutral bleiben. Ich liebe Anak so sehr, dass ich dem Peter von Czech Games auf das Spiel ernsthaft auf die Nerven gegangen bin, mehrfach, dass sie für nächstes Jahr, für den Release von den neuen Maps, bitte Ohrringe mit den Anak-Tokens machen sollen. Sie haben eine eigene Fabrik in Tschechien, die hat im Frühjahr nichts zu tun. Ich habe wirklich einen intensiven Pitch vorgebracht. Ich will Anak-Token-Ohrringe. So sehr möchte ich dieses Spiel zelebrieren. Ich glaube auch, dass ich ihn fast rumgekriegt habe. Sollte das nicht der Fall sein, rufe ich hiermit bitte alle Hörerinnen und Hörer auf, Czech Games Edition massiv damit zu nerven. Denn ich will
Wir haben gehört, es gibt Ohrringe.
Ja, genau. Ja, exakt. Ich will das. Das ist auch nicht möchten, das ist auch nicht bitten, das ist wollen. Das ist ein sehr intensives Gefühl. Ich finde aber, es ist auf jeden Fall eine fantastische Antwort auf die Frage, Daniel. Weil ein Spiel, das wirklich sehr gehypt wird und das man dann nicht mag, das hast du auf jeden Fall, du hast die Frage gut beantwortet.
Wenn auch die Antwort völlig falsch ist, aber ja, im Ansatz richtig.
Daniel war stets bemüht.
Und ich ärgere mich gerade, dass Daniel das jetzt schon genommen hat. Ich wollte das zwar nicht nehmen, aber wenn ich jetzt meine Meinung dazu äußern sollte.
Ich hätte 2 von 3 Leuten finden Mobbing okay.
Nicht so
Ich hab mich auf das Spiel damals super gefreut, habe auch an den ersten 1-2 Partien echt Freude gehabt. Material gebe ich dir recht, ne? Also da die Idee, Pfeilspitzen-Ohrringe zu machen oder so, ist für eine fantastische Idee, ne? Aber tatsächlich habe ich auch gemerkt, nee, es hat mir zu wenig gebracht, dafür, dass ich so aufgepumpt war mit Vorfreude. Da bin ich dann Team Daniel und habe dich verärgert. Aber jetzt darfst du verärgern, vielleicht kriegst du uns damit ja nochmal.
Es gibt so 2-3 Spieler, die ich hohe Erwartungen hatte und ich glaube, den tiefsten Fall vom ersten Angucken zu, okay, das war jetzt irgendwie das Spiel, hatte ich letztes Jahr bei Bardwood Grove. Habt ihr das schon gespielt? Mm-mm. Das ist ein Spiel, das so ein bisschen angelehnt ist ans Merchant's Cove-Universum und das finde ich ziemlich cool. Und die Idee ist, dass man im Prinzip so kleine Barden spielt, die wollen immer Karten sammeln, um ein Lied zu komponieren. Und du kannst halt, wenn du dran bist, dich auf so einer Map bewegen und du kannst Karten in deine Lieder spielen. Oder du kannst singen. Und singen ist, wenn du dann diese Karten ausführst und dann kannst du tolle Sachen machen. Das Problem ist, ich wollte es wirklich, wirklich lieben. Ich mag die Optik. Die Map ist ganz cool, weil es ein bisschen ungewöhnlich ist. Man stellt sich im Prinzip nicht auf ein Feld, sondern man stellt sich an die Kante und kann dann alles, an das man angrenzt, ausführen, wenn man denn genug Ressourcen hat, um das zu machen. Ich fand die Idee cool, dass ich da Lieder komponiere und dass ich die spiele. Und da gab es einfach viele Elemente, die mir Spaß versprochen haben. Aber das ganz große Problem an dem Spiel ist, wenn du Lieder komponierst, also Karten da reinspielst, bist du in 20 Sekunden mit deinem Zug fertig. Wenn du singst und all diese Effekte ausführst, kann dein Zug halt auch mal 7-8 Minuten dauern. Mhm. Das heißt, wenn du das zu viert spielst und jetzt zufällig gerade die anderen singen und du gerade komponierst, machst du zack, 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 ihr seid dran. Und die so, jetzt mache ich das und das und das und das und dann kannst du erstmal 20 Minuten da sitzen. Das fand ich mega blöd. Das hat mich derart enttäuscht, wo ich wirklich dachte, hinterher so, eigentlich will ich es lieben. Finde ich ein Argument, um das zu rechtfertigen? Nein. Mhm. Nein, es gibt kein Argument, um das zu rechtfertigen, dass diese Züge sich so unbefriedigend anfühlen, wenn man halt gerade an dem Punkt im Spiel ist. Mhm. Und vom Timing her, wenn du dann irgendwie das Falsche ziehst, dann kommst du vielleicht gar nicht auch so weit wie die anderen, weil du vielleicht noch darauf wartest, was zu singen. Und dann machst du irgendwie 2 Züge mit, ja, ich komponiere. Und die anderen so, ich singe. Das fand ich ganz hart enttäuschend. Und ein ähnliches Gefühl, wenn auch nicht so schlimm, also nicht wegen der langen Züge, sondern weil es mich enttäuscht hat von dem, was ich erwartet habe, war Distilled. Das sah so cool aus. Ich hatte Lust auf die ganzen Rezepte. Ich hatte Lust darauf, da irgendwie meinen coolen Rum zu machen. Ich meine, wenn man diese Box halt auch sieht und sie auf den Tisch packt, ist man erst mal, wow, was da alles drin ist. Und dann baust du das eine Dreiviertelstunde auf und am Ende habe ich mich gefragt, so, okay, das war es jetzt irgendwie. Ich glaube, also für mich zumindest hat sich das Tilt ein bisschen wie ein Blender angefühlt. Und ich glaube, dass da jetzt wahrscheinlich eher noch Leute sagen, was? Weil Bardwood Grove, glaube ich, auch einfach nicht so bekannt ist wie das Tilt. Und das hat ja wirklich auch viele Leute, die da Riesenfans von sind. Aber ich fand das einfach von dem, was es mir am Ende an Spielerlebnis geliefert hat, irgendwie zu dünn. Zumal auch einige Sachen, wie zum Beispiel, dass man Sachen einlagern muss. Das musst du halt einfach super früh machen. Entweder hast du die Sachen dafür oder nicht. Hast entweder Glück oder nicht. Und ich habe mich aber erwischt, also nach 2, 3 Partien habe ich schon einfach immer dasselbe gemacht. Und dafür war es mir auch viel zu viel Aufbau. Das hat mich einfach nur frustriert. Und ja, ich glaube, so Blender hast du öfter mal, gerade mit Kickstartern. Lying Pirates hat uns jetzt gelehrt, dass wir keine Kickstarter mehr machen. Also nicht, wenn wir sie nicht vorher irgendwo spielen konnten. Das hatte so schöne Bambusbecher, mega Piratenthema, super langweiliges Spiel. Sorry, not sorry. Aber jetzt muss ich hier eine Lanze brechen. Ich habe auch ein Spiel, das gehypt wurde und das ich blöd fand und das mir doch noch ans Herz gewachsen ist, weil ich oft genug gezwungen wurde, es zu spielen.
Okay.
Welches? Und Mlem. Als ich es das erste Mal auf der Spiel vorletztes Jahr gespielt habe, habe ich gedacht so, okay. Meh. Also ich dachte eher meh statt Mlem. Und war wirklich nicht angetan. Und dachte, ja, schöne Optik, ja, schöne Matte, aber was ist das? Und dann wollten es aber natürlich irgendwie alle kennenlernen. Dann war ich immer so die es schon gespielt hat. Ja, gut, wir spielen es. Und dann lasse ich mich halt auch drauf ein. Also ich, die erste Reaktion ist, ja, gut, wir spielen es. Aber ich sitze dann nicht mit langgezogener Schnute am Tisch. Das bringt ja auch keinem was. Ne? Also dann Attacke und dann auch Darkwing Duck.
Und genau, komische Sachen probieren.
Und auf einmal habe ich mich in der dritten Partie, war es glaube ich, dabei erwischt, dass ich wirklich Spaß hatte. Und dass ich auf einmal leidenschaftlich wurde. So, verdammt, ich glaube, du magst Mlem. Und dann dachte ich auch so, warum ärgert dich das jetzt? Ist doch gut, die Leute zwingen dich ständig, es zu spielen. Und seitdem ist das auch noch ein paar Mal passiert und inzwischen ist mein Widerstand dann doch geringer. Da muss ich sagen, da habe ich für mich auf jeden Fall daraus mitgenommen, ach, okay, vielleicht dürfen Sachen auch ab und zu noch mal eine Chance kriegen. Und ich glaube, dass ich bei Push Your Luck auch einfach so ein, vielleicht ein bisschen zickig bin. Ich muss Push Your Luck spielen, glaube ich, mehr als eine Chance geben. da musste ich mich reflektieren.
Bei Push Your Luck, glaube ich, ist es auch so, dass die Gruppe, mit der man spielt, ganz wichtig ist und dass man ganz viel Trash-Talk einbaut.
Ja.
Ne? Ein Push Your Luck-Spiel, wo du nicht anfängst, komm, ey, eine Karte geht noch. Ja, du da liegen, du hast doch, es kann doch nur eine von drei Varianten schief gehen. Ne? Auch wie bei Quacksalber von Quedlinburg. Ja, komm, zieh noch. Ja, du hast noch 10 Plättchen drin, du ziehst nicht die Dreierknallerbse. Ja, wer das Spiel kennt, weiß, man zieht sie immer, wenn man sie nicht denkt, sie nicht zu ziehen.
Klar.
Ja. Bei mir ist es so, also ich hätte tatsächlich Arnak nehmen können. Es gibt ein paar wirklich, wo ich sagen würde, ja, damit ist wirklich Boardgame Geek top, weiß ich gar nicht, wie hoch. Da habe ich einige und ein Spiel, was mich letztens wieder verlassen durfte, weil ich, also es ist ein kooperatives Spiel mit Charakteren, wo man zusammenarbeiten kann, Spielplan variabel aufbaubar und ja, auch so ein bisschen quasi Gegner besiegen ist auch mit drin, aber und ich, immer wenn ich einen Podcast zu dem Spiel höre, wo Leute, die das Spiel lieben, begeistert davon erzählen, denke ich mir auch so, ja, genau das möchte ich auch. Und, trotzdem musste Spirit Island bei mir wieder ausziehen.
Aha.
Weil ich...
Von wegen Feinde machen.
Ja, so. ja, deswegen sage ich ja. Spirit Island ist super beliebt und ich weiß auch und ich sehe auch warum. Und ich sehe auch grundsätzlich, dass das ein gutes Spiel ist. Und ich habe aber in den letzten Partien, ich habe auch mal eine ziemlich coole Partie gehabt mit meiner Frau, haben wir eine Runde gespielt nach den Startvorgaben so und das war cool, hat Spaß gemacht. Gleich das zweite war schon irgendwie viel anstrengender und ich glaube, mir ist so da eine Ebene zu viel drin und als ich es die letzten Male ausprobiert habe, war es mal über die digitale Version und irgendwann habe ich mich dabei ertappt, dass ich so den Gedanken hatte, ich spiele so ein bisschen Inselschach, ne? Das ist alles so, ich kann genau sehen, was passiert und wenn ich jetzt dahin gehe mit meinen Figuren, dann wird das passieren und dann kommt die langsame Aktion, oh warte mal, was ist nochmal vorher gewesen? Und da habe ich gemerkt, das ist bei mir zu rechnerisch, zu strategisch. Das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht. Und dann macht es mir leider nicht den Spaß, den ich mir gehofft hatte, den ich damit haben würde. Mhm. Vielleicht spiele ich mal wieder mit. Also ich habe jetzt einfach gedacht, nee, der Platz im Regal, den brauche ich. Und das Spiel wird auch glücklicher, wenn es irgendwo gespielt wird. Und entsprechend durfte es dann ausziehen und da, also da, das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, dass ich das nicht mag. Da habe ich aber so einige, wo ich einfach merke, ich würde es einfach gerne mögen, aber ich schaff's nicht, auch bei wiederholtem Spielen, dass es zündet. Das ist mir eben mit Anak so gegangen, das ist mir auch mit Terraforming Mars, da hätte ich genauso viel, also jetzt verlieren wir nochmal mehr Freunde, geht's mir genauso. auch da ist vieles dabei, wo ich denke, eigentlich mag ich das, eigentlich gefällt mir das, was man da macht. Und es gibt so diesen einen Punkt, bei Spirit Island ist es dieses einen Tacken zu verkopfte, für mich zu verkopfte. Mhm. Da war mir einfach mal wichtig, das Ganze nicht als Rant und irgendwie voll scheiße und so, sondern wirklich zu sagen, es gibt manchmal einfach einen guten Grund, dass man Spiele nicht mag, obwohl sie objektiv gute Spiele sind, obwohl man wirklich damit eine Außenseitermeinung hat. Das ist halt manchmal einfach so. Man muss nicht alles mögen, nur weil es in Boardgame Geek in den Toplisten ist.
Das Wort zum Sonntag.
Mhm. Genau. Ich würde zum Abschluss mal gerne noch was mit euch spielen. Eine kurze Blitzrunde. Habt ihr Lust?
Ja, gerne.
Okay, wir gehen das Spielregeln. Wir gehen das Alphabet durch von A bis Z und wir nennen reihum jeweils ein Spiel mit dem Anfangsbuchstaben. Ingo fängt an, dann Alex, dann ich und so weiter, bis wir durch sind. Ui. Ingo, ein Spiel mit A. Blitzrunde.
Eldermann. Schreibt sich mit AE. Habe ich nie gespielt, ich weiß aber, dass es das gibt.
Okay.
bin ich jetzt dran oder bist du dann dran, Daniel?
Ja, du, mit B.
Beastie Bar.
C. Carcosson, hatten wir gerade schon mal.
Die verlorenen Ruinen von Anak.
Oh Gott, ich bin ja doch schon wieder dran. Hilfe.
Ja, Blitzrunde, zack, zack.
Schrecklich.
Fugitive.
Gizmos.
Hitstar.
Incognito.
Jekyll and Hyde. Versus Hyde.
Kuttner Ora.
Looping Louis.
Minara.
Nikojima.
Orléans.
Ich komme nicht drauf. Pillars of the Earth. Gut, gab's als Tore, gab's als Säulen der Erde, aber.
Ja, lass ich geltend.
Quacksalber von Quedlinburg.
Gibt's noch andere Spiele mit Q? Ich glaube nicht. Race for the Galaxy.
Seven Wonders.
Tavernen im tiefen Tal.
Ubongo.
So.
Jetzt wird's haarig am Ende.
Village.
Watergate.
X. Xia, Saya.
Isfahan.
Zombies.
Yep.
Sehr schön.
Puh, das ist gar nicht so einfach.
Frühen Samstagmorgen, solche Gehirnleistungen.
Ja, ja. Stress ist auch so,
jetzt bin ich wach, jetzt können wir noch eine Folge hinten dran aufnehmen. Nein, aber wir wollen ja bei einer, wir haben eine super Länge, eine Minute fünf, ja. Eine Stunde fünf Minuten. Perfekte Länge. Ich danke euch vielmals für diese schönen Inputs, die ihr gegeben habt und für das interessante Gespräch, was sich daraus ergeben hat. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hattet Spaß bei der Folge. Wir hatten das. Schaltet wieder rein beim nächsten Beeple Talk. Das ist dann die 220. Erwartungsgemäß am 20. Februar veröffentlicht, wie zu jedem 20. eines Monats der Beeple Talk veröffentlicht wird.
So soll es sein.
Olli würde sagen, gemäß der Prophezeiung.
Gemäß der Prophezeiung. Ich war Ingo, ich sage Tschüss und gebe das Wort an meine beiden Mitpodcaster.
Du warst Ingo?
Für diesen Podcast, ja, jetzt schalte ich um. Jetzt.
In Freizeit,
ich schalte mich jetzt wieder aus.
Ja, ich habe zu danken für diese schöne Runde, ich würde fast sagen, Fähigkeiten fühlen und Feinde machen. Es war mir ein Fest. Ja. Vielen
Dank. Oh, so könnten wir die Folge auch nennen. Das ist eine gute Idee.
Ja, sehr gut. Gut, ja, ich war und werde sein, Daniel. Und das war der Beeple Talk. Vielen Dank an euch beide und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
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 Das war Beeple Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Weitere Informationen unter www.beeple.de.